Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast KI im Fokus. In den nächsten Minuten werden wir tief in das Thema KI eintauchen. Wir werden in dieser Folge speziell auf KI im Zusammenhang mit Kunst, Bildung und Gesellschaft eingehen. Unser heutiger Gast ist Alexander Pfeiffer, Experte aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Hallo Herr Pfeiffer, könnten Sie sich bitte kurz vorstellen?
Hallo, danke für die Einladung. Ja, zu mir vielleicht nur die letzten Jahre. Mein Doktorat habe ich an der Wirtschaftsuni gemacht zum Thema, ob wir in einer spielenden Gesellschaft leben. Und auch da ist natürlich Technologie ein ganz wichtiges Thema, weil über die digitalen Spiele wird Technologie immer an der Gesellschaft ganz gut ausprobiert. Von Virtual Reality über KI-Aspekte in Spielen, wie zum Beispiel die Fußballer in FIFA oder die Fußballerinnen in FIFA herumlaufen oder die Ellie in The Last of Us hinter uns herläuft sozusagen. Dann von 2017 bis 2019 habe ich die Malta Information Technology Agency beraten im Bereich emergente Technologien. Der Hauptberuf war allerdings zu der Zeit Leiter des Zentrums für angewandte Spieleforschung an der Donau in Krems. Und 2019 war dann der große Sprung nach Amerika, wo ich im MIT arbeiten durfte und mich dort mit Smart Contracts und dezentralen Netzwerken beschäftigt habe. Smart Contracts sind digitale Verträge, also dass wir nicht mehr Zettel ausdrucken und unterschreiben, sondern das Ganze digital abwickeln. Also indirekt spielt da natürlich auch KI und digitale Identität ein Thema. Und das Thema durfte ich dann weiternehmen. Und ich bin gerade kurz vorm Abschluss meines zweiten Doktorates. Das ist an der Uni Malta, ein Department für KI. Also was KI betrifft, würde ich mich selbst als akademischer Sicht bin ich nur ein Pre-Doc, also zwischen MSc und Doktorat. Aufgrund jahrelangen Arbeitserfahrung kann ich zumindest aus sozialwissenschaftlicher Sicht, glaube ich, mit euch ganz gut heute.
Sie beschäftigen sich unter anderem mit künstlicher Intelligenz im Kunstbereich und mit der Hilfe von KI ist es heute so unkompliziert wie noch nie, in die Rolle des Künstlers oder der Künstlerin zu schlüpfen. Und Plattformen wie DALL-E ermöglichen es, lediglich durch die Eingabe weniger Stichwörter ein passendes Bild mit nur einem Mausklick zu generieren. Aber kann man nun erkennen, ob ein Bild von einem Menschen oder einer KI stammt? Und wenn ja, wie?
Also auf der einen Seite, die Systeme sind im letzten Jahr enorm gewachsen in dem, was sie können und wie sie trainiert wurden. Ich habe immer verschiedene Prompts, also Texteingaben, die ich seit circa 1,5 Jahren mit den verschiedenen Systemen teste. Und wir können uns anschauen, wie hat sich der Output im Laufe der Versionen verändert. Da gibt es 3 große Systeme, oder eigentlich 4, alle mit ihren Stärken und Schwächen. DALL-E habt ihr ja schon genannt, von den Erfindern von ChatGPT, von OpenAI. Das waren ein bisschen die Vorreiter. Und dann kam Midjourney, das ist eigentlich nur ein kleines Team gewesen von Entwicklerinnen. Im Moment die Federführung haben, wenn es um die Abbildung von echten Menschen, also echten Menschen geht. Und dies verwende ich auch immer in den Unterrichtsfolien. Gehen wir gleich darauf ein, wie man echte falsche Menschen auch mit probieren kann, mit freiem Auge zu erkennen. Und dann gibt es den Stable Diffusion Algorithmus von Hugging Face, wo man auch selber auf seinem eigenen Computer hier das Ganze sozusagen nachspielen kann, die Trainingsdaten übernehmen kann und in sicherem Umfeld sozusagen neue Trainingsdaten generieren kann. Die Bilder sind, glaube ich, mit freiem Auge zu erkennen, dass sie derzeit noch, dass sie generiert wurden. Und kommerzielle Anbieter wie Adobe mit Firefly auch eigene Systeme entwickelt. Da ist aber sehr spannend, weil Adobe sagt, und ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, bei uns kannst du gar nicht den Papst generieren, wie er in eine Zitrone beißt oder den Cristiano Ronaldo, wie er für den Steirer Fußballclub spielt, weil sie alles, wo persönliche Daten dranhängen, gar nicht erst in ihren Trainingsdatensatz drinnen haben und das gar nicht einmal erst erlauben. Während bei Midjourney konnte man echt jegliche Art von Fake News produzieren. Wie erkennt man nun die Bilder? Auf der einen Seite, den sehr, sehr gut gemachten, brauchst du tatsächlich wieder eine andere KI, ähnlich wie wenn man einen Deutschaufsatz schreibt von der KI und den abgibt, kann man mit Originality zumindest einschätzen, ob es KI trainiert wurde, also vom Text her. Aber man sieht es auch oft bei freiem Auge, also wenn die Figur zum Beispiel 6 Finger hat oder wenn der Daumen extra lang ist, man kann auf die Halskette schauen, das kann das System noch nicht sehr gut. Wenn mehr als 1 oder 2 Personen am Bild vor sind, dann tut es sich wahnsinnig schwer, die weiteren Bilder zu generieren. Dann ist das Gesicht oft ein bisschen verschoben. Wo man es auch sehr gut erkennt, ist, dass immer wieder Elemente wiederholen. Also wenn zum Beispiel ihr sagt, Cristiano Ronaldo ist am Strand und er kriegt vielleicht noch einen schönen Ronaldo da hinten am Strand, wenn er zum Beispiel auf die Muscheln schaut oder auf die Sandkörner, die Sandkörner schaut sehr ähnlich aus, oder auf die Steine, die im Wasser sind, da merkt sie das immer so, wenn das das große Bild ist, dann gibt es immer so einen Textbaustein und der wiederholt sich wieder ein bisschen, der wiederholt sich ein bisschen. Es ist alles ein ein Tick zu ähnlich sozusagen. Schatten ist ein ganz guter Aspekt. Also wenn die Sonne von da scheint und der Schatten geht in Richtung Sonne, dann ist halt was faul sozusagen. Gefährlich wird es dann, wenn du mit der KI halt ein Bild generierst, das sehr gut schon ausschaut und dann bist du in Photoshop extremst gut und du als Mensch besserst diese Fehler dann sozusagen noch aus und rechnest das in sehr hoher Auflösung raus. Sehr, sehr viel Aufwand, aber natürlich werden dann diese Fake-Bilder noch einmal unerkennbarer mit freiem Auge. Die Tests, die wir machen oder die ich auch sehr viel im Unterricht mache, ist, ich gehe davon aus, dass die Leute ja doomscrollen, also ihr seid vielleicht selber schon in sozialen Medien unterwegs, scrollt ihr mal kurz so am Handy durch oder links, rechts, da schaut sie ja eigentlich nur ein Bruchteil einer Sekunde auf ein Bild. Und in dem Bruchteil einer Sekunde ist es sehr schwer zu erkennen. Erst wenn ihr euch wirklich 1 Minute, 2 Minuten mit einem Bild auseinandersetzt, so wenn ich schaust aufs Bild, aha, das. Und das ist so lustig, ich hab immer so Versuchspersonen, wo es schwierig ist für die Probandinnen, die Lady Gaga zum Beispiel, die ja per se eine Kunstfigur ist. Und dann habe ich zwei, drei Bilder, die offiziellen Pressefotos, zwei, drei Bilder, die ich generiert habe. Ein Schauspieler, der ja leider schon verstorben ist, der Robin Williams. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Sie ist einer meiner Lieblingsschauspieler, der ja auch von seiner Mimik und Gesichtsausdruck her immer was Verrücktes tut, ne? Und so hätte man sagen können, das ist ein KI-Foto, weil der verzieht die Nase oder der grinst nur mit einem halben Gesicht. Aber das hat er ja tatsächlich gemacht. Das war ja seine Kunstform. Und da ist es, das, was man dann auch noch vielleicht dazu sagen muss, ist, wenn man jetzt wieder diese Software Midjourney anschaut, wie kommt es zu diesen akkuraten Gesichtsdaten oder überhaupt zu der Abbildung? Im Prinzip bei Menschen wird im Rahmen des Trainings wird über die Fotos oder die Videos, die gefüttert werden, ein ganz engmaschiges Netzwerk an kleinen Dreiecken mathematisch übers Gesicht gelegt. Und jedes kleine Dreiecks hast du vom Gesicht in ein eigenes mathematisches Modell umgerechnet. Und wenn jetzt sozusagen, du hast wieder Bilder, sind immer einfach den Messi und der Messi ist sehr berühmt und da gibt es ein paar Milliarden Fotos von dem Herrn Messi. Und die Journalistinnen decken ja ganz brav und schreiben, das ist ein Foto von Messi. Das heißt, die KI weiß, dass dieses mathematische Modell höchstwahrscheinlich dem Messi ähnlich kommt. Und wenn wir jetzt in Midjourney sagen, wir wollen einen Messi, schaut er auch fast so aus wie der Messi. Aber es ist halt nie eine Kopie. Es ist immer nur ein neu mathematischer berechneter Kunst-Messi. Wir alle kennen ihn nicht. Also ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Ich kenne ihn auch nur von den Fotos und kann das dann einfach nicht einschätzen, ob es echt ist oder nicht. Und dann gibt es ja noch ein Orgestool, mit dem ich mich selber die ganze Zeit herumspiele, weil es einfach zu verrückt ist. Das ist Face Swapping, wo du dann sagst, du machst eine Figur mit Midjourney und nimmst dann dein eigenes Gesicht, das du brav trainiert hast, und legst das dann auf die Figur drauf. Und das Gefährliche ist vielleicht, nehme ich das jetzt schon bei der Frage mit, ist, dass wir keine Beschränkungen haben. Ich kann Ronaldos generieren, wie ich will. Ich könnte mit jedem Foto von euch Kopien von euch generieren. Nicht nur ihr mit euren Fotos, sondern jeder, der irgendwo im Internet ein Bild findet, kann damit sozusagen ein digitales Abbild erschaffen. Und das ist die große Gefahr. Und vielleicht reden wir nachher auch über Regulierung, wo vielleicht Gesetzgeber eingreifen müssen. Genau, also ich glaube, da habe ich jetzt hier schon sehr viel vorgelesen.
Echt spannend, wie gut die KIs mittlerweile schon sind. Aber wie sieht es eigentlich mit der rechtlichen Seite aus? Welche rechtlichen Bedingungen muss man bei der Verwendung von KI-generierten Bildern beachten?
Also ich bin jetzt selber kein Rechtsexperte. Ich habe zum Rahmen meiner verschiedenen Studien immer wieder Fächer in die Richtung belegt, aber bin kein Jurist. Deswegen ist es jetzt eher oberflächlich, soweit ich mich herauslehne, darüber zu reden. Grundsätzlich stellt sich natürlich die schwierige Frage, wo steht der Server, wo wurde es generiert, wo war der Output? Also es kann sein, dass wir zum Beispiel Bilder generieren, weil es in dem Land, wo der Server steht, erlaubt ist, das Bild zu generieren, aber vielleicht die Nutzung in dem Land, wo wir tätig sind, problematisch sein kann. Überhaupt, wenn ich aktiv Fake News zum Beispiel produziere oder sage, das ist ein Foto von Messi am Strand und das war es gar nicht, also ich ein Betrüger sozusagen bin. Da sind wir eben ganz stark beim Punkt Persönlichkeitsrechte. Also wenn ich Persönlichkeitsrechte verletze, ist es ein Problem. Das zweite ist eben Datenschutz. Immer dann, wenn ich etwas generiere, wo in erweiterten Sinne Datenschutz involviert ist, muss ich natürlich aufpassen, ob ich das korrekt anwende. Das andere ganz große Problem, was ich vorher erwähnt habe, Adobe spielt das sehr korrekt und die anderen sind nicht korrekt, aber lustig, ist das Lizenzproblem, woher kommen die Trainingsdaten? Also die Systeme werden mit zig Grundlagendaten eben trainiert. Je mehr, habe ich hier schon vorher gesagt, je mehr Daten es zu einer Sache wie einer Person gibt, umso besser das Endergebnis. Und hat eine Firma, und das stelle ich jetzt nur in den Raum, ohne zu werten, damit wir alle nicht angeklagt werden, hat eine Firma wie Midjourney überhaupt die Rechte erworben, diese Trainingsdaten zu benutzen? Genauso, das sind, glaube ich, so die Punkte, die wir uns anschauen müssen und übergeordnet natürlich per se das Urheberrecht. Was jetzt aber die Benutzung angeht, also wir verwenden jetzt Midjourney, ein Bild von einem schönen Sonnenuntergang zu machen und das in die Schülerzeitung zu geben. Ist es grundsätzlich so, dass alles, was damit generiert wird, für alle Nutzerinnen und Nutzer Open Access verfügbar ist. Das heißt, du kannst das in die Schülerzeitung tun, du kannst das auf ein Leiberl drucken und verkaufen, aber jeder andere Mitschauende-Nutzer, jede andere Mitschauende-Nutzerin darf das auch, als auch die Firma selbst. Und wo man auch ein bisschen aufpassen muss, vielleicht hat es ja jemand von euch so letzte Weihnachten verwendet, das war die Software Lensa. Die gab es auf den Handys und da konntest du 10 Bilder von dir hochladen und hast dann, das war so der erste Ansatz, sehr viel Geld damit zu verdienen. Mit Stable Diffusion Modell war das. Und dann hast du halt dich als Astronaut bekommen und so weiter. Und die AGBs, die hatten es halt richtig in sich. Auf der einen Seite, sie löschen deine Daten, die du hochgeladen hast. Auf der anderen Seite schenkst du, also du zahlst dafür 16 Euro oder was auch immer es war damals, dass du ihnen deine Gesichtsdaten schenkst. Im Rahmen dessen, dass du deine 10 Fotos hochladest. Und dann sagen sie auch, sie können die, in dem Moment, wo du irgendwo in Social Media ein Bild postest, durfte die Firma Lensa dann dein Bild für alle möglichen Zwecke verwenden. Und das ist dann schon sehr wild.
Ja.
Also die am weitesten gehen die sozialen Netzwerke gerade und das ist das, was ihr vielleicht auch den Kolleginnen mitgeben könnt. Das müssen sie sich immer anschauen. Wenn ihr den Social Medias Zugang zu euren Fotos gewährt, dann ja nur, wollt ihr ja nur den Zugang damit, wenn ihr aktiv ein Bild postet, ihr das auch könnt. Lest euch aber die neuen Schritte durch und die nächsten Entwicklungen. Die Netzwerke dürfen jedes Foto auf eurem Handy anschauen.
Okay, ja. Also danke. Nach diesem Einblick ins Rechtliche wollten wir auch noch einen Blick auf ein ebenso spannendes Thema werfen. Ein Bild kann ja heutzutage schon von der Idee bis hin zum Ergebnis vollständig von einer KI gestaltet werden. Und den kreativen Prozess von Künstlerinnen und Künstlern sozusagen zunichte machen. Deswegen ist unsere nächste Frage, wie können KI-Systeme dazu beitragen, diesen Prozess von Künstlerinnen und Künstlern zu unterstützen, anstatt ihn zu ersetzen?
Ich glaube, der erste Schritt jetzt zum Positiven sozusagen wäre in Richtung Brainstorming. Das heißt, ich kann einmal erste Ideen nur durch Prompt generieren und Ziel steht, das selber nachzuzeichnen. Das zweite ist, ich generiere etwas und bearbeite es dann weiter, eben indem ich dann meine Grafiktools öffne und das Ganze so gestalte, wie ich es mir vorstelle. Das ist dann auch wieder fürs Urheberrecht wichtig, weil wenn ich ein KI-Bild generiert habe und nachweisen kann, dass ich es selbst sehr viel dann dazu bearbeitet habe, dann kann ich wieder Urheberrecht auch an dem Bild claimen. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Wo es sehr helfen kann im Arbeitsprozess von Werbeagenturen etc., dass kunstunbegabte Personen Bilder generieren, wie sie sich in etwa vorstellen. So soll der blaue Drache ausschauen für einen Comic. Und das gebe ich dann den Künstler, der Künstlerin. Und die kann sich dann wenigstens ein bisschen was schon drunter vorstellen und malt dann den neuen Drachen. Schlimm ist es natürlich, wenn du so berühmt bist, dass die KI wirklich vom Prompt her Bilder nachzeichnen kann, die so gut sind wie deine Originalwerke. Da sehen wir natürlich Riesenprobleme. Daher auch in Hollywood die Streiks der Autorengilde und der Künstler. Da geht es also in die ähnliche Richtung sozusagen. Und dann natürlich wiederum, das führt zu digitalen Fälschungen, vielleicht zum Verkauf von NFTs, die gar nicht der Künstler, die Künstlerin gemacht wird und so weiter. Das sind, glaube ich, die anderen Probleme, die wir da haben. Aber ich glaube schon, dass man die Tools nutzen soll und ich glaube auch, dass selbst Kreative davon profitieren können, hier sozusagen zu neuen Ideen zu kommen. Auf der anderen Seite ist die Gefahr riesengroß, dass man halt auch dann gehemmt ist, weil es eine AI gibt, die und der Erfolgsdruck oder der Arbeitsdruck dann auch in gewisser Weise auch steigt.
Danke. Jetzt entfernen wir uns vom Kunstbereich und gehen über in den Bildungsbereich. Können Sie Beispiele nennen, wo KI im Bildungswesen bereits verwendet wird oder in naher Zukunft verwendet werden könnte?
Also grundsätzlich gibt es schon einige Ansätze natürlich. Sicher viele Sachen, die bei euch in der Schule auch vielleicht schon vorkommen, dass zum Beispiel die Schwierigkeit von einem Test oder von einer Übungsumgebung an euren Skill angepasst ist. Das nennt sich adaptives Lernen. Oder dieses Lernen und Assessment, wenn es dann auch in Richtung Überprüfung geht. Sprachsoftware probiert schon seit langer Zeit KI zu verwenden für Übersetzungen, dass ihr einfach mit einem Chatbot redet, um Sprache zu üben, solche Geschichten. Dank ChatGPT sind auch Lehrerinnen Schummelhummeln und generieren eure Aufgaben mit ChatGPT. Und das ist mein Ansatz. Lehrerinnen müssen genauso fair sein und euch gegenüber transparent sein, wenn sie die Software verwenden, genauso wie ihr transparent sein sollt, wenn ihr das verwendet. Lehrer haben es auch in letzter Zeit massiv verwendet, um beispielsweise Lehrpläne zu erstellen, eine Stundenplanaufteilung etc. All diese Dinge, wo ChatGPT außerhalb der tatsächlichen Lehrer tatsächlich gut ist und den Lehrerinnen da vielleicht mehr Zeit gibt, den tatsächlichen Unterricht vorzubereiten. Und der andere große Punkt sind eben Lernspiele, eben wie anfangs erwähnt, wo KI sicher eine Rolle spielt. Es ist da, aber das muss man sagen, jetzt der ganz große Umbruch. Es weiß niemand, wie man damit umgeht. Was dürfte nicht schülerseitig, was dürfen wir Lehrerinnen und Lehrer nicht sozusagen und auch der Uni. Und das ganze Schulsystem und Unisystem muss derzeit komplett umdenken, wie wir überprüfen. Also die Art und Weise des Assessments oder der Überprüfungen wird sehr schwierig in nächster Zeit für uns.
Da KI anscheinend schon ihren Einzug in die Schule gefunden hat, würde es uns auch interessieren, ob Sie glauben, dass Bildung und Schule vielleicht an Bedeutung verlieren könnten, da ChatGPT und ähnliche Technologien immer leistungsstärker werden. Und glauben Sie, dass künstliche Intelligenz eher als Ergänzung oder eher als Ersatz dient?
Also ich hoffe mal als Ergänzung. Ich glaube, dass wir alle ein solides Grundwissen brauchen in dem Feld, in dem wir arbeiten. Ich glaube, das gilt für jegliche Sparte, Industrie und natürlich auch fürs Bildungswesen, dass die KI plus der Mensch, der gut ausgebildete Mensch plus die KI ein Zukunftsmodell ist, wo man sich gegenseitig ergänzt und hilft sozusagen. Aber wenn man zum Beispiel gar keine Ahnung von Geschichte hat und nur ChatGPT übernimmt, die Vorlagen zu erstellen und man kann es nicht überprüfen, das wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario, weil natürlich die Systeme auch massiv fantasieren und Blödsinn schreiben, nur damit irgendein Text dasteht. Gerade die Gratis-Versionen zwischen ChatGPT 3.5 und 4.0 ist ja alleine schon ein riesiger Sprung. Lehrerinnen und Lehrer, habe ich ja schon vorher gesagt, müssen ihre Rolle überlegen. Altersgerechter Einsatz, ab welchem Alter beginne ich, AI-Systeme zu implementieren. Es wird lange dauern am Ende des Tages und es braucht natürlich auch, also die Diskussion hatten wir ja auch wie Google aufgenommen, die Suchmaschinen. Also und jetzt kommen halt diese künstlich generierten Texte noch als erweiterte Schwierigkeit hinzu und da merkt man, dass sich die Diskussionen einfach alle ein bisschen im Kreis drehen und abgeschrieben haben sie, glaube ich, schon ab dem Zeitpunkt, wo man auf Steintafeln reingraviert hat, kann ich mir vorstellen. Also auch das, lernt sie einfach brav weiter, insbesondere die Dinge, die euch interessieren und bei den anderen kommt es einfach durch. Dann passt es schon.
Perfekt. Und wie wir jetzt schon gehört haben, wird KI in den Schulen immer häufiger. Und was ist genau da jetzt Ihre Meinung zu dem Einsatz von KI im Bildungswesen?
Also das beidseitige Miteinander, die Art und Weise, wie wir eben überprüfen, überdenken. Wir haben letztens, also ich habe eine Hausübung, das ist jetzt in der Uni, aber es ist ja wurscht, das ist wie Schule, zum Thema, woher kommt Wissenschaft, Wissenschaftstheorie, abgegeben. Ich kenne das Buch sehr, sehr, sehr gut und habe halt 15 von 17 Arbeiten war dann der AI-Wert, ist das AI geschrieben, bei der Einschätzung 90%. Ich habe da mit Studierenden Einzelgespräche geführt. 95% meiner Studierenden haben auch zugegeben, dass es teilweise über GANs generiert wurde. Und es gab noch keine Richtlinien an der Uni. Ich habe da mit allen einfach über das Buch geredet und dann hat man gemerkt, sie haben es gelesen und sie kennen sich aus. Aber sie wollten sich halt einen schönen Nachmittag machen oder haben auch gesagt, es war nicht so kompliziert. Da hätten sie einfach mit mir reden können, hätte ich es nochmal erklärt. Und also genau, sowas werden wir halt sehen, wenn wir Hausübungen geben. Wie gesagt, beidseitig, weil Lehrer ja dann auch einen Lückentext einfach von der KI erstellen lassen. Es braucht dieses Human Monitoring. Also wenn ihr KI-generierte Texte abgebt, nie automatisch, sondern lest sie immer schön drüber, verändert es da und dort was, bringt eure eigenen Gedanken rein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da müssen wir uns immer bewusst sein, dass die KI ja trainiert wurde, dass die KI auch in Bezug auf Ethik trainiert wurde und wer steckt da dahinter? Also meistens sind das Mitarbeiterinnen in Billiglohnländern, die halt um 2-3 Euro die Stunde arbeiten und alle unsere Chats lesen und dann sagen, ja, dass die KI hat fair oder nicht fair geschrieben. Aber wenn man jetzt die aktuellen Krisen zum Beispiel hernimmt, wird eine KI, die in Russland trainiert wurde, andere Ergebnisse liefern als eine KI, die in der Ukraine trainiert wurde, ja. Weil am Ende des Tages Texte und Meinungen von Menschen die Grundlage für den Output der KI geben. Und es gibt eine super Forschung für selbstfahrende Autos und immer ein Szenario, stirbt man selber, stirbt das kleine Kind oder stirbt der Erwachsene und in den verschiedenen Kulturkreisen ist dieses Forschungsresultat verschieden ausgefallen. Und dasselbe wäre jetzt mit ChatGPT oder mit den generierten Bildern, dass es eben sehr kulturkreisabhängig ist, wie das Material ausschaut, was man da bekommt.
Danke für diesen Einblick. Sind Ihrer Meinung nach Schulungen für Lehrerinnen notwendig, um den Unterricht zeitgerecht zu halten?
Sie sind essentiell, sie sollten verpflichtend sein. Es sollte sich nicht nur auf 3 Stunden und Kaffee trinken im Jahr beschränken, sondern tatsächlich im 3-4-Monats-Rhythmus mit Selbstlernmodulen etc. von verschiedenen Institutionen angeboten, damit dann wiederum sozusagen die Lehrerinnen und Lehrer nicht nur eine Lehrmeinung bekommen, sondern von verschiedenen Unis, damit sie sich selber einen Überblick machen können. Ich bin jetzt am 21. November an der BH Oberösterreich zum Beispiel den Vortrag für Schuldirektoren halten. Für die Handelsakademien in Wien habe ich letztens einen Vortrag gehalten. Das sind so erste Ansätze, aber es braucht nicht nur mich oder noch ein, zwei Kollegen, es braucht da wirklich eine Vielzahl an Programmen, wo halt auch die Lehrerinnen irgendwelche Incentives bekommen, dass sie das halt auch wertschätzen und sehen, dass es das gibt und auch Lehrerinnen, die kurz vor der Pension stehen, das auch noch machen. Und auch die ganz Jungen, die glauben, sie wissen alles. Das sind die Menschen müssen und die diese Schulungen machen müssen.
Okay, dankeschön. Und bevor wir jetzt das Thema KI im Bildungswesen abschließen, möchten wir noch gerne erfahren, was Sie denken, welche Veränderungen und Schwierigkeiten in der Zukunft auftreten könnten, wenn KI im Bildungsbereich und in kulturellen Bereichen stärker integriert wird.
Das erste Problem ist, was ich schon gesagt habe, dass die KIs auch gerne einen Blödsinn schreiben, dann dass diese Texte in unsere Lehrbücher Zugang finden. Wir sehen das mittlerweile schon recht stark. Zeitungsartikeln von nicht hochkarätigen Zeitungen oder Blogs, die aber Millionen von Zugriffen haben, wo schlechte KI-Texte vorkommen, das ist wiederum Trainingsmaterial für die KI und die KI wertet das dann, ich habe eine echte Quelle. Aber es gibt ganz viele Blogs, die nur ein Blödsinn schreiben, damit die Leute draufklicken, diese Clickbait-Sachen. Und da sehen wir, dass es einen ganz bösen Kreislauf gibt von generierten Texten, die wiederum als Trainingsmaterial, wie gesagt, gefüttert werden, die dann als neue Wahrheit im System sind. Selbst wenn du dann sagst, hast du eine Quelle und das Ding sagt ja, und dann hast du ja eine Quelle, super, ja. Aber das, was halt drinnen steht, ist halt katastrophal. Die Ethik, wann, wie, wo setzen wir es ein? Zugang, also ein fairer Zugang für alle. Jetzt haben wir bei ChatGPT dieses Bezahlmodell mit 20 Euro, aber das muss ich auch erst einmal eine Familie leisten. Das ist so wie ein doppelter Netflix-Zugang. Dass man sich die Familie überlegt, kaufe ich meinen Kindern Netflix oder ChatGPT? Was leistet man sich sozusagen dran als Mama oder als Papa? Das heißt, in der Schule, wenn man sagt, wir erlauben ChatGPT, dann müsste auch jede Schülerin 4.0 als Version einfach standardmäßig beispielsweise bekommen oder eine eigene Iteration über das Ministerium oder die Landesstellen für die Schulen aufgesetzt werden. Weil sonst ist es einfach unfair, wenn zwei von euch das haben und zwei zum Beispiel halt nicht. Ja. Kreativität und kritisches Denken, das ist natürlich das große Problem. Wie viel kommt noch von dir als Mensch? Das haben mir auch meine Studenten gesagt, wo sie gesagt haben, ja, den Text hat ja ChatGPT generiert, aber es ist ja eh alles meine Idee. Ich habe ja was eingegeben. Und dann geht es um die Qualität der Eingabe. Wenn der Student eingegeben hat, schreib mir einen halben Satz über Konstruktivismus, weil ich möchte meinen Professor verarschen oder meinen Vortragenden, was auch immer, dann ist es ein schlechter Punkt. Aber wenn seitenlange Eingaben sind und nur an Details noch gearbeitet wird, dann man müsste eigentlich immer den Prompt mitliefern, wenn man Arbeiten, die mit KI bearbeitet wurden, sozusagen abgegeben hat. Aber da gibt es keine klare Antwort. Wir müssen, das Wichtigste ist, euch zu trainieren, wie man ergänzend zu dem, was ihr später im Beruf macht, KI einsetzt, sodass ihr dann eine Menge Spaß habt, effizient arbeitet, wisst, wie ihr damit umgeht und einfach in eurem Beruf ein Tick besser seid.
Und zum Schluss möchten wir noch auf KI im Zusammenhang mit der Gesellschaft eingehen und würden da gern von Ihnen hören, ob KI Ihrer Meinung nach eher positive oder negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.
Ein gutes Beispiel, ich glaube, das ist plakativ gut nutzbar, ist Klimawandel. Und man sagt, ja, KI-Systeme verbrauchen unfassbar viel Strom, aber KI-Systeme können wiederum auch massiv helfen, um den Klimawandel sozusagen zu verlangsamen. Lehnen wir uns nicht zu weit raus. Mhm. Zum Beispiel ein intelligentes System, das sagt, gut, am Sonntag kriegst du eine Push-Nachricht, dass jetzt Strom ganz billig ist oder sogar eine Überproduktion da ist und der Strom wird dir geschenkt, dreht auch jetzt die Waschmaschine auf. Dann wäre es ein KI-System, das sich anschaut, wie ist gerade die Stromverteilung in deiner Ortschaft. Und obwohl natürlich diese Push-Nachricht ein bisschen Strom kostet, ist dann das, was am Strom gespart wird, weil am Sonntag die Wäsche gewaschen wird, vom Nutzen her natürlich mehr da. Es ist so, wie jede Technologie gibt es massive Vor- und Nachteile. Es kann für die Bösewichte verwendet werden, es kann für die Leute, die Gutes wollen, verwendet werden. Und wir sind noch jetzt in den nächsten Jahren die entscheiden, in welche Richtung es geht. Vom Weltuntergang bis wir retten die Welt gemeinsam, ist noch alles drinnen und alles, was es halt dazwischen gibt. Ihr seid noch die wirklich tatsächlich retten können. Und wir sind, ich bin 44, also schon steinalt, wir sind die lernen können, mit Dank KI auch ein bisschen effizienter mit der Welt umzugehen.
Danke für diesen spannenden Einblick in die Welt der KI. Das war's jetzt mit unserem Podcast. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, Herr Pfeiffer, dass Sie sich Zeit genommen haben und für die interessanten Antworten. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr über künstliche Intelligenz lernen wollt, dann hört euch auch gerne unseren anderen Podcast-Folgen mit Herrn Dietmar Millinger und Nico Terengel an. Nochmals danke und auf Wiedersehen.